Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich freue mich sehr, gleich eine Autorin zu Gast zu haben. Sina Scherzand, die mit mir über ihren zweiten Roman Taumeln spricht. Der ist gerade bei Park Ullstein erschienen und erzählt vom Verschwinden einer jungen Frau namens Hannah. Sina Scherzand kennen viele vielleicht vom Meme-Account Alman Memes 2.0, wo sie bis vor gut einem Jahr mit an Bord war. Mit Marius Notter, dem Gründer der Alman Memes, hat sie dann sozusagen aus dem Meme-Account einige Bücher gemacht. Das bekannteste trägt den schönen Titel Randale, Randale, Trekking-Sandale. Sinas erster Roman hieß dann Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne und kam erst letztes Jahr im August raus. Tja, und jetzt hat sie schon wieder einen Roman draußen. Taumeln eben. Ich sagte vorhin, es geht um das Verschwinden einer jungen Frau. Aber das ist irgendwie nur die halbe Wahrheit. Sina erzählt nämlich eher von einer Gruppe von Menschen, die 2 Jahre nach diesem Verschwinden noch immer nach Spuren von dieser Frau suchen. Da wäre zum Beispiel die Schwester der Verschwundenen, Luisa, aber auch die resolute Inge, der einsame Frank, der etwas undurchschaubare Hartmut. Sie und noch ein paar andere treffen sich jeden Samstag im Wald, in dem Hannah, so heißt die Verschwundene, angeblich das letzte Mal gesehen wurde. Zwischen diesen traurigen Spaziergängen nimmt uns Sina aber auch immer wieder mit in die Leben dieser Menschen. Bevor ich gleich ins Interview gehe, möchte ich euch noch kurz einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen. Ich mag es eben immer, wenn man so ein bisschen erfährt, wie eine Autorin klingt. In diesem Part spricht Luisa, die Schwester der verschwundenen Hannah, in der ersten Person, was nur manchmal passiert im Buch. Aber dieser Part beschreibt sehr gut, was uns erwartet. Realität ist, dass meine Schwester seit beinahe 2 Jahren jeden Tag verschwunden ist. Für mich ist das eine Gewissheit, die mich unablässig umgibt und die andere nur dann streifen, wenn sie mich sehen oder meinen Vater oder die Vermisstenplakate. Gerade fällt mir auf, wie selten ich ihren Namen gebrauche. Meistens sagen ihn andere. Andere sagen den Namen, die eine mit der Dauerwelle von der Bäckerei vorne im Edeka. Die war wohl mit meinem Vater auf der Schule, die sagt den Namen, oder die Leute aus der Gruppe oder Bekannte, die nach ihr fragen. Die von der Bäckerei sagt dann sowas wie, immer noch nichts Neues von der Hannah, hm? Sie, die von der Bäckerei mit der Dauerwelle, legt die Tüte mit Sesambrötchen und die Papierplatte mit Puddingbrezeln für den Papa sehr langsam auf die Theke und starrt. Und ich sage nur, nee. Dann bezahle ich und gehe. Und die von der Bäckerei guckt mir ganz komisch hinterher. Halb mitleidig, halb sensationsgeil. Heute weiß auch sie es wieder. Weiß wieder, dass da ja was war. Fast hätte man vergessen, dass ein kleiner Schatten über dem Dorf liegt. Irgendwie düster, aber eigentlich auch ganz interessant. Und wäre doch toll, wirklich toll gewesen, wenn sie, die von der Bäckerei, die mit meinem Vater auf der Schule war, wenn die als erste vom Leichenfund meiner Schwester erfahren hätte. Alle interessieren sich für meine schöne Schwester. Damals wie heute. In ihrer Schönheit liegt die Ursache ihres Verschwindens. Und sie ist gleichzeitig auch der Grund, warum noch immer fremde Menschen nach ihr suchen. Da bin ich sicher. Auf dem Dorffest riefen die Männer ihr nach. Männer, die doppelt, oft dreimal so alt waren wie sie. Auf dem Schulhof dachten sich die Jungs gemeine Namen für sie aus. Ihre Schönheit erinnerte sie daran, was sie an sich selbst hassten. Natürlich sind in dieser Welt nicht nur die Schönen in Gefahr. Am Ende geht es immer um Macht und Kontrolle und verletzte Männer-Egos. Aber doch nicht alle Männer, schreit irgendwer. Natürlich nicht. Ich meine, natürlich nicht. Wie würden wir leben, wenn es alle Männer wären? Gar nicht vermutlich. Das Maskuline muss revolutioniert werden, finde ich. Und wenn ich die Uni nicht geschmissen hätte, würde ich den Satz vielleicht auf kleine Quadrate drucken lassen und die Mensa, die Toiletten und die Bibliothek damit bekleben. Wie auch immer. Meine Schwester ist jedenfalls weg. Entweder lebt sie oder ein Mann hat sie getötet. Es kann nur eines davon sein. Abseits dessen existiert die Wahrheit nicht. Das sage ich so, mit voller Überzeugung. Und da meine Schwester nicht zu befragen ist, kann mir niemand das Gegenteil beweisen. Das war ein kleiner Part aus Taumeln von Sina Scherzand. Und jetzt würde ich sagen, genug der Vorrede. Schalte ich jetzt mal in meinen Interviewmodus und in den Interviewraum und freue mich sehr, dass Sina Scherzand heute hier ist. Hi Sina, wie geht's dir? Wie bist du an diesem heißen Tag angekommen?
Hallo. Ja, ich bin ja nicht so eine heiße Maus eigentlich.
Eher so, lieber so Norwegen oder sowas in der Richtung.
Ja, wobei, ich glaube, es heizt sich ja alles jetzt so langsam auf. Woran könnte das nur liegen? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. War da was?
Du, ich weiß es nicht. Ja, also meine Betriebstemperatur ist eigentlich eher so 20 Grad, würde ich sagen. Aber das haben wir ja leider nur noch sehr selten.
Das stimmt. Aber vielleicht kommt es ja jetzt bei den heutigen Entwicklungen. November könnten wir vielleicht wieder bei der Temperatur angekommen sein.
Kann sein.
Ja, ich finde das ganz interessant. Als ich so den Kolleginnen und Kollegen erzählt habe, dass du heute kommst, kannte der einen oder die andere auch schon deinen Namen in Verbindung mit der sehr lustigen Website beziehungsweise dem sehr lustigen Instagram-Account natürlich, Allmann-Memes 2.0. Das ist sehr lustig. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, das ist unfassbar traurig. Also ich finde es auch toll, aber ich finde es wirklich, wirklich, da sind ein paar Szenen drin, die lassen mich nicht los. Also mal ganz polemisch gefragt, lustige Memes oder tragisch lustige Memes, lustige Bücher über Allmanns und jetzt dein zweiter Roman. Der erste war schon auch sehr melancholisch, aber der zweite ist, finde ich, schon sehr traurig und sehr deep und es ist vieles drin. Wie kam das?
Ja, vielleicht habe ich mich einfach in eine wahnsinnig traurige Richtung entwickelt. Also ich muss ja zuallererst jetzt auch nochmal dazwischen grätschen und sagen, dass ich ja auch schon seit jetzt fast einem Jahr gar nicht mehr bei Allmann Memes mitmache.
Ah, das findet man selten im Internet. Das ist gut, dass wir das jetzt mal so haben.
Ja, also eigentlich haben wir das dann schon auch mal da so ein bisschen gespreadet auf der Seite. Aber ja, dann kriegt's dann irgendwie dann doch nicht immer jeder mit. Vor allem, also man macht das ja dann nicht mehrmals hintereinander. Und das kann ja dann auch mal ein bisschen durchflutschen, wenn man nicht jede Story gesehen hat. Genau, ich habe das Meme-Game so ein bisschen hinter mir gelassen. Irgendwie bin ich da so ein bisschen rausgewachsen und in die Traurigkeit reingewachsen mit meinen Büchern. Ja, ich glaube halt, dass ich meine, es gab auch immer mal wieder berühmte Beispiele, dass dann doch Leute, die sehr lustig sind, auch doch eine sehr melancholisch traurige Seite haben. Ich glaube, wir haben alle nicht nur eine Seite, aber Humor kann ja auch eine Bewältigungsstrategie sein für viele Sachen.
Das stimmt. Mir hat bei deinem zweiten Roman vor allem gefallen, der erste hatte einen sehr langen, sehr poetischen Titel, wo man schon sehr in verschiedene Richtungen gedacht hat. Und der zweite ist sehr auf den Punkt, es ist ein sehr schönes Wort, was mir da mal wieder auffiel, nämlich das Wort Taumeln. Und da hat jeder, glaube ich, irgendwie eine Verbindung zu, sei es halt ganz banal, wenn man mal halt durchs Saufen in Taumeln kommt, aber es schwingt natürlich auch sowas mit, dass irgendwas den Halt verliert. Und wann kam raus, dass dieses schöne Wort das Buchcover zieren wird?
Ja, das ist für mich immer so eine sehr aufreibende Phase. Einerseits tatsächlich diese Coverfindung, wie das Buch dann aussehen soll, aber Titel ist nochmal Dollar. Und eigentlich war es auch schon beim Wolf-Buch nicht so lang geplant. Ich finde einen Worttitel eigentlich immer gut. Ach, und dann hat man da ewig lange Listen und was könnte es sein? Und irgendwann kam mir das dann so, weil die ja alle, das werden wir gleich noch hören, die Figuren im Roman ja alle so ihr Päckchen zu tragen haben und unter diesem Gewicht so ein bisschen schwanken. Und irgendwann kam ich auf dieses Wort und dann habe ich erst noch überlegt, ob ich da irgendwie so eine, ja, irgendwie wahnsinnig tolle Wortschöpfung noch draus mache, weil es gibt ja dann das Wort Freudentaumel. Dann habe ich gedacht, vielleicht kann man das irgendwie noch aber in eine negativere Richtung bringen, in eine traurigere Richtung. Aber irgendwie dachte ich dann, nee, eigentlich ist es nur dieses Wort, das reicht eigentlich.
Das stimmt. Dann fand ich im zweiten Moment sehr spannend, man merkt ja relativ schnell auf den ersten Seiten, dass es traurig wird, dass es halt eine große Leerstelle im Roman gibt, eine Person, die verschwunden ist. Aber bevor man da hinkommt, muss ich kurz über deinen ersten Satz sprechen. Ich liebe erste Sätze und du hast noch so ein kleines Vorkapitel, aber der erste Satz des ersten Kapitels heißt dann heute Salami auf Paderborner. Und das fand ich gerade, nachdem ich auf Seite 2 war und man die Dramatik der Geschichte gespürt hat, fand ich das sehr schön. Deswegen, erste Sätze sind ja bei bei Autorinnen und Autoren immer sehr wichtig. Warum wurde es die Salami?
Ja, tatsächlich habe ich aber noch dieses kleine Vorkapitel eben genau deswegen geschrieben, weil ich dann so, nein, das kann ich ja eigentlich nicht. Also wenn man damit einsteigt, dann denkt man, wir gehen ja jetzt dann doch wieder in so eine jokige Richtung und sind doch wieder bei typisch Deutschen in Anführungsstrichen und Outdoor-Jacken und überhaupt. Und sind wir ja auch für einen ganz, ganz kurzen Moment, bis es dann kippt. Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich, glaube ich, ein bisschen ein Thema mit Brot.
Ist ja auch eine interessante, was es auch für Wörter gibt und Bedeutungsebenen von Körnern.
Ja, schon auch im ersten Buch stand so ein bisschen das Graubrot auch für so einen tristen Abend, den da meine damalige Protagonistin mit ihrer Mutter und ihrer Schwester verbracht hat. Und ja, jetzt fand ich irgendwie auch wieder dieses Salami auf Paderborner, das ist so basic auf eine Art und irgendwie, man sieht das auch sofort so vor sich und man weiß einfach sofort, in was für einem Setting man sich da bewegt.
Das ist ganz spannend. Es gibt ja viele Autorinnen und Autoren, die so ein Metaverse aufbauen, so ein eigenes. David Mitchell macht das zum Beispiel ganz gerne. Dein Metaverse könnte also bei Roman 10 immer noch Brot sein.
Das kann sein. Vielleicht schreibe ich auch nochmal ein Kinderbuch über ein Brot. Über Björn, das Brot.
Definitiv. Wenn du dann die Bernd-Eltern damit abholst, dürfte das auch kommerziell, glaube ich, bei dem einen oder anderen Verlag auf jeden Fall ankommen. Ich habe es gerade schon gesagt, das Buch, die Charaktere kreisen alle um so eine sehr besondere Tätigkeit. Sie treffen sich immer jeden Samstag in einem Waldstück, wo vor 2 Jahren eine junge Frau verschwunden ist, Hannah, die Schönheit des Dorfes, wie man erfährt, die eine Schwester und eine Mutter und einen Vater zurücklässt. Und ich habe dann gleich gedacht, es gibt viele Romane, es gibt viele Krimis und es gibt auch viele Zeitungsmeldungen einfach immer wieder. Also allein in den letzten 12 Monaten liest man immer wieder, dass oft sind's Mädchen natürlich, was heißt natürlich, leider so scheiße wie die Welt nun mal ist. Aber das ist ja schon ein bestimmtes Setting, das auch ganz oft halt mit Krimis verbunden ist. Wann war für dich klar im Schreibprozess, dass diese Leerstelle quasi so ein bisschen so auf der anderen Seite auch das Zentrum von allen Geschichten, die du drumherum spinnst, sein soll? Und warum gerade dieses Szenario?
Das war eigentlich von Anfang an klar. Es war eher die Frage, wie weit oder wie sehr stelle ich das noch ins Zentrum des Romans oder inwiefern ist das eigentlich nur die Hülle? Und tatsächlich ist es ja jetzt zu großen, ja, überwiegend eigentlich, würde ich schon sagen, dass es eher so der rote Faden ist, an dem sich diese Geschichte abspielt. Aber eigentlich geht es ja nicht um die Verschwundene, sondern um die Leute, die noch da sind. Ich bin jetzt so auch letztes Jahr irgendwie wieder so ein bisschen tiefer ins True Crime Genre abgerutscht. Jetzt habe ich mich gerade wieder ein bisschen gefangen, beziehungsweise gerade ist es mir auch ein Es ist mir einfach zu viel geworden. Und da, als ich das so gehört habe, war es schon so, dass mich das dann immer am meisten fasziniert hat, auch wenn Fälle halt nicht gelöst waren. Ich glaube, das ist irgendwie ist ein natürliches Phänomen, weil man sich natürlich fragt, ja, wo ist denn die Person? Oder selbst wenn vielleicht auch eine Leiche gefunden wurde, was ist mit der passiert? Und es war dann eben auch so, dass also ich höre eigentlich nur 2 True Crime Podcasts, so richtig. Das ist einmal der Aktenzeichen XY Podcast und Verbrechen.
Der OG aller True Crime Serie. Voll.
Und Verbrechen von nebenan mit Philipp Fleiter. Und da war es dann eben auch so, dass dann auch tatsächlich mal irgendwie Angehörige zu Wort kamen oder bei Aktenzeichen XY ist es auch so, dass man dann die Ermittler hört, die das auch nicht loslässt, diese offenen Fälle. Und ja, irgendwie hat das bei in mir was ausgelöst, dass ich dachte, ich möchte über die Leute schreiben, die noch da sind und die irgendwie nicht abschließen können, und das ergründen, woran es liegen könnte oder woran es liegt.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich finde, dieses True-Crime-Phänomen auch wahnsinnig faszinierend. Ich habe mich da so ein bisschen literarisch angenähert durch so Bücher wie Die roten Stellen, das wirklich auch vor allen Dingen diese Faszination für True-Crime und diese auch häufig sehr, wie soll ich sagen, so ein misogyn gefärbtes Interesse von Männern an einen bestimmten Folgen von True Crimes. Ich finde, da steckt unheimlich viel drin. Und auf der anderen Seite wird True Crime auch sehr häufig von Frauen gehört und konsumiert. Und es sind ganz häufig Geschichten und Verbrechen, wo halt Frauen Gewalt erfahren haben oder verschwunden sind. Wie ist deine Verbindung zu diesem Genre? Weil ich habe auch in dem Roman daran gedacht, das könnte jetzt auch, da könnte jetzt auch einer ein Mikro dabei gehabt haben, so ein bisschen. Und so Motive, die man in solchen, oder auch Szenen, die man in solchen Podcasts gehört hat, schwingen so ein bisschen so mit. Und ich weiß immer nicht, ich habe da selbst ein großes Interesse dran und manchmal finde ich das faszinierend und manchmal schäme ich mich für meine Neugier. Wie geht's dir damit, wenn du das konsumierst?
Ja, ähnlich. Deswegen habe ich es auch eine Zeit lang gar nicht gemacht. Dann war es eben dieser Kompromiss, Podcast zu hören, wo ich dachte, da wird schon nicht mit so einer Sensationsgeilheit rangegangen, sondern tatsächlich mit mehr Fingerspitzengefühl. So war zumindest mein Eindruck. Vielleicht habe ich es auch nur so von mir gerechtfertigt. Ich weiß es nicht. Jetzt, wie gesagt, ist es bei mir gerade wieder so ein bisschen weniger geworden, auch weil ich dann tatsächlich schon manchmal bei einigen Folgen dann dachte, ah, das kenne ich ja schon. Und dann dachte ich, oh Gott, also jetzt bin ich da wirklich so tief reingerutscht, dass ich irgendwie so bei, weiß ich nicht, 3 neuen Folgen gedacht habe, oh nee, das habe ich ja schon bei einem anderen Podcast gehört, auch das kenne ich ja schon. Und mir irgendwie dann fast so eine Angst vor meinem eigenen Wissen sich aufgetan hat. Ich weiß halt auch, oder es gab mal so ein bisschen die Theorie darüber, dass Frauen halt diese Podcasts hören, damit sie wissen, was ihnen alles passieren könnte. Ich glaube, das weiß ich auch so. Es ist schwierig. Also ich weiß gar nicht, ob da jetzt so ein gesteigertes Interesse an Fällen ist, die Frauen betreffen, oder ob es einfach die reine Statistik ist, dass es nun mal mehr Fälle gibt, in denen Frauen Gewalt angetan wird. Und das ist ja tatsächlich auch im Roman so, dass die Luisa, so heißt sie, die Schwester der Verschwundenen, das auch so sagt, dass ihre Schwester wahrscheinlich von einem Mann umgebracht wurde und dass der Grund irgendwie ist, dass sie eben eine junge, hübsche Frau ist, dass alle noch suchen, und gleichzeitig ist es auch der Grund, warum sie verschwunden ist.
Gerade diesen Part finde ich sehr spannend, oder generell die Parts. Du beschreibst selten in der Ich-Perspektive, aber wenn du es tust, dann tust du das aus Luisas Sicht. Und ganz am Anfang erzählt sie von ihrer Schwester und erzählt, dass sie die Schöne war, während Luisa die Sportliche und oder mal die Sportliche, mal die Freche war. In solchen Sätzen steckt ja auch schon eine ganz, ganz Menge so Geschwisterdynamik drin. Aber sie deutet natürlich auch an, dass das immer gleich auch eine Gefahr ist. Und ich finde, gerade in diesem Part beschreibst du unheimlich gut, was ich im Rückblick so von meinem Aufwachsen im Dorf und in einer Kleinstadt behalten habe. Dass es gerade so in diesen kleinen dörflichen und kleinstädtischen, Gruppierungen halt immer sowas gibt wie den sportlichen Sonnyboy, aber auch, und die kriegen es am schlimmsten ab, halt immer so die schöne Junge im Dorf. Und ich kann mich aus meiner Zeit im Tischtennisverein als Teenager erinnern, dass wir halt einige, da waren einige dabei, junge Frauen, nicht mal das Teil, 14, 15, 16, und es wurde halt charmiert, aber auch Zoten von Älteren, und es ist eine ganz eklige Stimmung, die ja in ganz viel, also eigentlich überall noch so ist. Und Ich fand das halt so pointiert, wie du es in sehr wenigen Sätzen halt beschrieben hast, wie übergriffig das eigentlich ist, was halt so in Kleinstädten immer so passiert. Deswegen, wie wichtig ist so dieses Kleinstadt-Szenario da drin, und kommen da auch Dinge zutage, die du halt vielleicht in einem eigenen Kleinstadt-Live mal beobachtet hast?
Ich glaube, diese seltsame Sexualisierung auch von Minderjährigen, ich sag's jetzt einfach mal so, ist jetzt ja nichts, was nur explizit auf dem Dorf oder in der Kleinstadt stattfindet. Ich habe es jetzt wieder kurz gedacht, da habe ich irgendwie so ein, ich glaube, es war auf TikTok, wo soll es sonst gewesen sein, so ein Ausschnitt gesehen aus wahrscheinlich war es Stern-TV oder keine Ahnung. Und wo dann irgendwie so ein Kind auch schon gefragt wurde, ja, und hast du denn auch eine Freundin und kriegst du denn auch Liebesbriefe zugeschickt? Und ich dachte, das ist irgendwie so wack, dass Erwachsene immer so eine komische, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, von Kindern machen. Also die immer schon in so eine Richtung schieben. Also ich weiß auch noch, als ich Kind war, dass das einfach auch schon mal so ein großes Thema war und ja, willst du denn mal heiraten und irgendwie, wo ich jetzt so im Nachgang denke, hä? Und es gibt ja eben auch die Stelle im Roman, wo Luisa dann auch sagt, ja, dass dann alle aus dem Dorf immer nachgefragt haben, ja, ist denn die Hanna noch mit dem Lukas zusammen? Und sie ja dann das auch so kommentiert mit, ja, erwachsene Leute besprachen den Beziehungsstatus meiner minderjährigen Schwester. Und ich weiß eben auch, dass es in meiner Schule und auch in meiner Klasse eine gab, die war wahnsinnig hübsch. Ist mir jetzt aber tatsächlich gerade auch erst wieder eingefallen, an die habe ich jetzt gar nicht gedacht während des Romanschreibens. Aber die wurde auch wirklich wie so, ja, einerseits auf so ein Podest gestellt und andererseits aber dann auch so gepiekt zum Teil. Ich weiß noch, dass sie in einer Pause geweint hat, weil dann jemand zu ihr gesagt hat, sie hätte unterschiedlich große Augen. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, hä, aber das ist doch jetzt lächerlich, dass du deswegen weinst. Aber ich glaube, dass so Leute das dann zum Anlass genommen haben, und ich habe das ja auch an einer Stelle geschrieben, dass die Jungs sie geärgert haben, weil es sie daran erinnert hat, was sie an sich selbst hassten und weil sie wussten, naja, die wird nicht mit mir ausgehen. Und dass man durch so eine Schönheit doch auch in Licht gerückt werden kann und unter einer Belastung steht, die manchmal, ja, die man manchmal so belächelt und sagt, ach, ist doch toll und ja, mein Gott, also gibt ja wohl Schlimmeres. Und natürlich ist auch nicht jede sexualisierte Gewalt und nicht jedes Mobbing darauf zurückzuführen, überhaupt nicht. Aber ich glaube, man vergisst das dann manchmal, was das auch auslösen kann.
Voll. Im Roman ist dieses wiederkehrende Element, dass sich diese Gruppe an Leuten, die du immer wieder mal mehr, mal weniger ins Licht rückst, im Wald treffen und da spazieren gehen. Und auch das hat so eine wiederkehrende, irgendwie auch beruhigende Funktion im Buch, wie ich finde. Also ich hab da jedem Samstag neu entgegengefiebert, wie es die Protagonistinnen und Protagonisten auch tun. Und auch da fiel mir wieder auf, dass du manchmal sehr starke Szenen setzt. Und es hätte ja nicht ein Waldgang sein können. Es hätte ja auch, dass man halt eine Homebase macht und nochmal im Internet sucht, was kann man dann machen. Aber es ist dieser seltsame Spaziergang geworden. Wann ist es passiert, dass du gemerkt hast, dass das eigentlich so ein Element ist, was ja auch als Motor für die Geschichte oder so und dann gleichzeitig als Klammer auch ein bisschen funktioniert? Weil das fand ich sehr, sehr intelligent gesetzt, weil es so gut funktioniert.
Ja, ich habe das Gefühl, man liest sehr oft vom Wald, wenn es um Vermisstenfälle geht. Dann ist immer, sie haben den Wald durchkämmt und Suchtrupps haben irgendwie den und den Wald durchkämmt. Und das erschien mir irgendwie naheliegend. Und ich habe tatsächlich auch mal von einem echten Fall gelesen, in dem es auch so war, dass Leute noch sehr lange immer wieder im Wald an der Stelle, wo die Person mutmaßlich zuletzt gesehen wurde, gesucht haben. Und ich finde das auch so, das hat letztens jemand gesagt, ja, wann spielt denn der Roman überhaupt? Oder beziehungsweise, dass sie sich gefragt hat, wann der Roman überhaupt spielt und dass das dann erst später so ein bisschen mit Smartphones und dann gibt es ja auch irgendwie diese Instagram-Seite, findet Hanna Auerbach und so weiter. Aber im Wald löst sich das ja so auf. Also ich habe das Gefühl, und das beschreibe ich ja auch so, dass dieser Eintritt in den Wald und es sieht aus wie so ein geöffnetes Maul und dann werden sie da so verschluckt und dann sind sie wirklich ja nur noch diese Gruppe und sie treffen da ja auch nie irgendwen. Und irgendwie sind sie dann da so fernab von allem, von irgendwie, es ist ja dann tatsächlich auch oft so, dass man im Wald dann irgendwann keinen Empfang mehr hat. Und irgendwie mochte ich das so, dass die da wie in so einer eigenen kleinen Blase, in so einer Glaskuppel irgendwie laufen.
Hat auch ein bisschen was von so einem Theaterstück, so die Waldversion von, so nach dem Motto, wie war es denn noch, die Hölle, das sind die anderen, wie es bei Sartre war. Mhm. Das hat man da natürlich auch, obwohl es natürlich keine Hölle ist, obwohl es auch viel Abneigung, viel Skepsis untereinander gibt. Also auch das ist eine sehr interessante emotionale Dynamik, wie dann doch so ganz langsam was zusammenwächst. Ich habe gerade bei diesem Szenario, weil du das natürlich auch gesagt hast, dieser Wald ist halt auch so ein Motiv, das kennt man aus dem True Crime. Ich kenne es auch aus vielen Serien. Ich habe da gleich irgendwelche besorgten US-Sheriffs vor Augen und dann halt die ganze Dorfgemeinschaft, die aufläuft und dann die Hunde, die kommen. Und so ist es im Buch an vielen Stellen. Auch wenn dann halt die Hinterbliebenen mal so einen Anfall haben, wo sie so von Trauer ergriffen sind, dass sie nicht weiterleben möchten und dergleichen. Also es tauchen so viele Elemente auf, die man auch aus Thrillern und Krimis kennt. Und ich habe mich auf halber Strecke erwischt, obwohl ich schon wusste, natürlich irgendwie, dass es kein Krimi ist und dass ich auch bitte nicht erwarten kann, dass nachher der Aktendeckel geschlossen wird und der Fall geschlossen wird und wie auch immer es ausgeht, kann man an dieser Stelle, glaube ich, spoilern. Aber ich habe mich gefragt, wie war das für dich beim Schreiben? War das vielleicht auch ganz reizvoll, dass man schon, weil ich habe das Gefühl, manchmal bedienst du schon die Hoffnungen, die man halt an dieses Genre ja stellt.
Doch, das war schon auch mit Absicht so. An mancher Stelle denkt man ja auch kurz über einzelne Gruppenmitglieder so. Das habe ich schon mit Absicht gemacht. Das habe ich ja dann auch immer wieder eigentlich schnell aufgelöst. Aber es fand ich doch ganz gut, es drin zu lassen, dass man an der einen oder anderen Stelle denkt, oder was hat der denn jetzt eigentlich zu verbergen? Weil es aber auch so durch dieses ganze True Crime Genre, finde ich, ja, sehen sich, glaube ich, viele Leute oder auch viele Leute, die dann irgendwie so Thriller lesen, ja selber auch als so ErmittlerInnen. Zum Teil ist es ja dann tatsächlich so, dass da auch Leute auf Social Media irgendwie kommentieren, wenn auch ein Fall abgeschlossen ist oder wenn da irgendwie geschrieben wird, ja, keine Ahnung, kein Fremdverschulden, dann sind da ja 20 Kommentare drunter, wo irgendwelche Leute, die vom Sofa aus ermitteln, es besser wissen. Nein, das müssen aber. Und also die Eltern haben sich aber auch komisch verhalten und irgendwie macht mir das fast so ein bisschen Spaß, dass ich denke, ja, ihr könnt jetzt hier ermitteln und überlegen und was es denn sein könnte, bis zum geht nicht mehr. Aber eigentlich geht es darum ja gar nicht und es wird auch nicht aufgelöst.
Jetzt hast du die große Chance. Jetzt kannst du sagen, exklusiv im Podcast, wo ist Hanna Auerbach? Nein, Quatsch.
Ich weiß ja leider auch nur das, was im Buch steht. Ich habe ja auch ansonsten keine weiteren Informationen.
Na, ob das bei der Polizei reichen wird, ich weiß, ich wage es zu bezweifeln. Aber das stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst, ist mir das nämlich auch aufgefallen, dass man dann teilweise so einen Charakter zum Beispiel, den ich sehr sympathisch finde, auch weil er fast so etwas wie ein kleines Happy End kriegt oder jemand, wo es auf jeden Fall spürbar besser wird, Frank, der sehr einsam ist und nicht so ganz weiß, wieso und manchmal unter Panikattacken leidet und ganz am Anfang begleitet er Luisa einmal nach Hause und da habe ich mich schon auch dabei erwischt bei dem Gedanken, oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt?
Ja, also das war, wie gesagt, schon auch mit Absicht so, dass ich dann Leute dann so ein bisschen vielleicht auch in so eine, ja, in so eine Falle locken wollte, während Frank Luisa in keine Falle lockt. Ja, das ist dann, es wäre ja aber auch irgendwie zu einfach. Also, aber ich habe gleichzeitig auch, während ich es geschrieben habe, es gibt später ja nochmal die Szene, wo sie auch mit Hartmut nach Hause geht. Und da habe ich das schon auch so ein bisschen so gemacht, dass man sich denkt, oh.
Ja, die Wohnung von ihm ist auch echt creepy.
Aber eigentlich ist er in meiner Vorstellung schon eher dieser alte Mann von oben, der mit den Luftballons, der seine Frau verloren hat.
Das stimmt, das würde auch passen. Ja. Aber das ist auch das Schöne an dem Buch, weil ich sagte anfangs, es ist sehr traurig, aber das ist es halt nicht nur. Also es gibt so einige Szenen, die kann ich ja hier vielleicht mal beschreiben. Es gibt eine Szene, da sitzt Luisa, die nur noch mit ihrem Vater alleine zu Hause wohnt, weil die Mutter natürlich aufgrund der Vorfälle sehr stark ausgelöst psychische Probleme hat und in eine Einrichtung kommt. Und die beiden sind so sehr aneinander gebunden, schaffen sonst nicht mehr viel außer das. Also man merkt auch, wie alles gelähmt wird. Und dann gibt's eine Szene, wo sie im Dunkeln oben auf der Treppe sitzt und ihr Vater ist unten im Wohnzimmer und merkt das nicht. Und sie beobachtet ihn und dann sitzt ihr Vater unten einmal, ich glaube, im Sessel und macht das Licht aus und starrt vor sich hin. Und Also die hat mich, also das Bild kriege ich seitdem nicht mehr aus den Augen, weil allein in dieser Konstellation ist einfach so viel drin. Eigentlich wollte ich mit der Frage in Richtung so zu den helleren Momenten der Geschichte, aber wo wir gerade dabei sind, wie geht's dir beim Schreiben von solchen Szenen? Oder hast du das manchmal auch, weil für mich ist Schreibprozess ganz häufig, die besten Stellen, wenn ich literarisch geschrieben habe, waren die, wo ich nachher drauf gucke und denke so, wow, krass, wo kam das denn her? Mhm. Oder so Bilder, die einem anfallen und dann nicht mehr loslassen. Wie geht's dir mit einigen Parts? Weil du bist manchmal schon wirklich sehr, sehr dark unterwegs in Situationen, die natürlich auch tragisch sind, ja. Und die du aber ganz gut auch in ihrer Tragik einfängst. So. Und deswegen fragt man sich ja schon so ein bisschen, wie geht's dir damit? Danach, davor, dabei?
Ja, ich glaube, eigentlich geht's mir gut damit, weil ich es dann in dem Moment, glaube ich, schaffe, so einen eigenen Schmerz umzuwandeln und den, das klingt ja so cheesy, aber das so in diesen Text dann fließen zu lassen. Und gleichzeitig, weil du es jetzt aber auch gerade gesagt hast mit den hoffnungsvollen Momenten, ich finde diese Szene, die du gerade beschrieben hast, auch dark und die tut mir dann auch weh in dem Moment. Und ich bin auch schon manchmal an einem Punkt, wo ich dann denke, oh Gott, was tue ich denn meinen armen Figuren hier eigentlich an? Aber ich finde eigentlich das, wo sie auf dieser Treppe sitzt, das hat natürlich schon eine Schwere und gleichzeitig sitzt sie ja auf der Treppe, weil sie doch irgendwie so eine Verbundenheit noch zum Vater spürt und irgendwie ja auch eigentlich froh ist, dass sie das irgendwie so teilen miteinander und gleichzeitig ist da aber trotzdem was dazwischen. Also es ist ja diese ganze Situation, die teilen sie zwar miteinander, aber diesen Erfahrungsraum, dass sie zum Beispiel, also sie haben beide irgendwie ihr Leben auf eine Art verloren oder das, was sie kannten, und trotzdem trennt sie irgendwas, weil er ja nicht, also das haben wir noch gar nicht gesagt, aber sie hat eben ja ihr Studium aufgegeben, weil sich das so falsch anfühlt, in der anderen Stadt zu sein und da zu studieren und da vielleicht irgendwie auch Spaß zu haben und ein anderes Leben zu führen. Und sie ist ja einfach noch wahnsinnig jung, sie ist ja Anfang 20. Und ich glaube, da schiebt sich dann manchmal sowas dazwischen, dass man eigentlich diese Verbindung dann in der Familie sucht, aber dann doch noch diesen eigenen Schmerz hat, den der andere dann doch nicht nachempfinden kann. Und das ist, glaube ich, alles in dieser Szene. Und ja, mir geht's gut, keine Sorge.
Ist auch immer zu platt. Also ich wollte jetzt auch gar nicht, wer darke Dinge schreibt, dem muss es halt schlecht gehen. So ist es gar nicht gemeint. Aber weil man ja schon manchmal sich dann halt auch so in Bereiche reinschreibt, wenn man sich diese Situation vorstellt und das, was diese beiden Menschen belastet und wo die drin sind. Ich glaube, da kann man auch, selbst wenn man sowas noch nicht erlebt hat, schon emotional sehr gut andocken. Und das meine ich zum Beispiel.
Ich glaube, es ist schon auch so, dass man, Ferdinand von Schirach hat das mal gesagt, wo es eben auch um seine Depressionen ging, das wäre so ganz gerade und unberührt sozusagen in der Welt steht, dass der eben auch nicht solche Texte schreiben kann, in denen es um, ich habe das jetzt nicht gut wiedergegeben, aber eben nicht solche Texte schreiben kann, in denen es um Schmerz und Darkness geht. Und das glaube ich schon auch.
Das würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Um jetzt mal aus der Darkness ein bisschen rauszukommen, es gibt ja zum Beispiel Frank, der dann eine Ärztin kennenlernt oder Sanitäterin, nee, Ärztin ist diese Ärztin. Und wo sich dann nebenher plötzlich so eine sehr zarte und anfangs unbeholfene Liebesgeschichte auch entspinnt, ohne dass es jetzt überreißt und dann alle dann halt im unter Schmetterlingen halt durch die Gegend. Also es bleibt halt vage, ob er sich daran wieder gewöhnen kann und ob seine Ängste, seine Verlustängste bei die in den Griff kriegt. Aber sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Wie wichtig waren diese Parts für dich oder wie kamen so die verschiedenen Schicksalswege der einzelnen Leute so ein bisschen so zu dir? Hast du ein bisschen drauf geachtet, dass man so denkt so, naja, jetzt, wenn es so dunkel wird, muss man auch ein bisschen wieder das Licht reindrehen?
Ja, tatsächlich schon, weil ich lese schon auch gerne Bücher, in denen es dark ist. Ich weiß nicht, ob du mal A Little Life gelesen hast.
Ja.
Ich muss sagen, ich hasse dieses Buch.
Ja.
Ich wünschte, ich hätte es nicht gelesen. Ich glaube, das kann ich über kein anderes Buch sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich irgendwann wirklich an dem Punkt war, wo ich dachte, okay, es nervt jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mit diesen ganzen schrecklichen Sachen. Und jetzt kommt noch was und jetzt kommt noch das Nächste. Und ich war dann fast wirklich irgendwann auch schon wie so abgestumpft, dass ich dachte, ja klar, das passiert jetzt auch noch. Und das wollte ich eben in meinem Buch nicht haben, dass man dann irgendwann wirklich nur noch denkt, oh, also irgendwie zieht mich das jetzt hier komplett runter. Ich wollte schon, dass auch wenn sie im Wald sind, dass oben zwischen den Blättern hindurch doch auch immer mal wieder so ein kleiner Funken. Sonne ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest, dass man mal ein Stückchen vom Himmel sieht zwischendurch. Und deswegen war das so, dass ich dachte, ja, ich will schon auch zeigen, dass natürlich alle so ihr Päckchen zu tragen haben, was so neben dieser großen Geschichte dieses Verschwindens, dieses Verlusts der Schwester daneben so herläuft. Aber auch wenn alle ihr Päckchen zu tragen haben, das Leben ist ja zum Glück auch nicht nur traurig. Und ich dachte, man braucht das doch schon zwischendurch auch, dass da diese Hoffnungsschimmer durchkommen.
Definitiv. Ich habe das bei A Little Life auch gedacht. Ich habe es zwischendurch dann mal Monate weggelegt und irgendwie fand ich es schon auch sehr faszinierend und mochte auch ihren ersten Roman, den ich danach entdeckt habe, auch sehr gerne und finde, sie ist eine fantastische Autorin. Aber so dieses, weiß nicht, 800 Seiten und davon 600 Seiten übers Ritzen und Selbstverletzen und dann eine tragische Figur, der es immer noch schlechter geht, in einem Maßen, wo es auch unrealistisch wird und irgendwie. Also ich fand es irgendwie interessant, dass man dann bei TikTok halt so, gerade jetzt auch bei BookTok, so sehr junge Menschen, die diesen Brocken lesen und damit wirklich in sehr düstere Kapitel einsteigen und sich dann dabei filmen, wie sie dann zu weinen anfangen. Das fühle ich alles und das finde ich als Phänomen interessant. Aber irgendwann habe ich auch gedacht, so, wo ist denn die Grenze zum Torture-Porn? So, warum muss man jetzt halt einen jungen, schwulen Mann so dermaßen leiden lassen und schenkt ihm nicht wirklich, also wirklich halt auch auf schon fast, also einige Schicksalsschläge wirken dann ja schon fast so Fitzek-mäßig überhöht, wo man dann auch denkt, so Leute, das ist jetzt aber echt too much. Ich liebe den Typen inzwischen. So, ja. Muss das jetzt auch noch sein? Das ist doch Sadismus.
Ich habe auch letztens gelesen, dass jemand in der Insta-Story geschrieben hat, ja, das wäre doch so ein empowerndes Buch für junge, schwule Menschen. Und ich dachte,
interessant.
Weiß ich irgendwie nicht, ob das, also was ist denn daran empowernd, wenn man immer nur liest, wie schlecht es jemandem geht und was dem alles Schreckliches passiert. Also, ne, also, don't get me wrong, ich finde es faszinierend, wenn Leute da irgendwie das, wie du schon sagst, als Phänomen, auch dass gerade dieses Buch so ein BookTok-Phänomen ist, also, da steige ich aber trotzdem irgendwie nicht ganz hinter.
Meine Kollegin Celine, mit der ich mir diesen Podcast so jede Woche teile, sie ist so voll in dieser BookTok-Welt unterwegs, selbst auch BookTokerin. Ich finde es auch immer sehr spannend, wo wir dann die Andockpunkte haben. Und finde, es gibt ja auch da verschiedene Ecken von BookTok. Ich habe wirklich sehr viele tolle, auch kranke Sachen entdeckt. Also wenn man einmal so bei den BookTokerinnen ist, die sagen so 5 darke feministische Horror Bücher, die dich nicht ruhig schlafen lassen, so count me in. Aber ich finde es dann auch interessant, wie dann sowas dann halt, oder wenn dann halt Donna Tartt auf einmal die Queen of Dark Academia wird. Das ist, finde ich, auch eine sehr schöne Entwicklung dann ein Stück weit. Aber bei A Little Life fand ich es wirklich auch ein bisschen verstörend dann. Was ich in dem Buch auch spannend finde, ist eine Geschichte über Inge, eine Frau, die ich mir die meiste Zeit des Tages, wenn sie draußen ist, in einer Funktionsjacke vorstelle, die anfangs auch so ein bisschen als die Waldmutti, die halt alle antreibt und alles im Blick hat und ihr Leben im Griff hat, vermutet man anhand ihres Auftretens. Und sie hat auch eine ganz tragische Geschichte, die dann irgendwann auf halber Strecke im Buch rauskommt, dass sie halt alleinerziehend ist, ihren Sohn da hat, der erwachsen ist, der gewalttätig ist, der sie später immer wieder auch schlägt. Und da gibt's dann halt so einen Storyfaden, der wirklich auch, finde ich, sehr hell endet, also wo sie dann Hilfe annimmt, nämlich eben von den Leuten, mit denen sie immer im Wald unterwegs ist. Und die Szene fand ich sehr interessant, weil sie wirkte beim Lesen so ein bisschen, also ohne, dass es jetzt mit einem mahnenden Zeigefinger, aber so ein bisschen als ideales Szenario, wie sowas passieren kann, dass man, wenn man sowas im Umfeld erkennt, da wird einer Person Gewalt zugefügt und sie will keine Hilfe. Hm. Wie kommt man da raus? Was für Möglichkeiten gibt es? Das hat sich für mich beim Lesen irgendwie so auch sehr fast empowernd halt irgendwie gelesen. So, da, es gibt Möglichkeiten und alle gewinnen, wenn man nicht wegguckt, sondern was sagt. War das überinterpretiert oder war das auch ein bisschen sowas, was du da vielleicht erzählen wolltest? Weil es im Roman geht's ja auch schon viel über so dieses, auch wenn man das Endszenario nicht weiß, aber es hat ja was Bedrohliches, was Gewalttätiges mhm. gegen die junge Frau. War dir diese Stelle besonders wichtig, dass sie da so reinkommt?
Ja, also Inge ist ja so ein Charakter, wie du ja auch schon sagst, die man erstmal als so die Waldmutti und die hat ihr Leben im Griff. Und als ich sie da so ja als Charakter eingeführt habe, wollte ich gerade genau diesen Bruch schaffen. Und das klingt jetzt so ein bisschen platt, gerade dieses, naja, man kann halt Leuten immer nur vorn Kopf gucken. Und ich beschreibe ja auch an einer Stelle, dass sie eigentlich ein ganz anderes Leben führen könnte, wenn sie eben nicht diesen Sohn zu Hause hätte und sich ja quasi eher auch so ein bisschen abnabelt. Und eigentlich ist sie ja auch in so einem Dorfsetting, wird man so denken, eine, die überall mitmischt, die organisiert irgendwie das Dorffest und die kennt jeden und die plaudert noch nach der Kirche mit allen. Und das ist so wie so ein Leben, das sie eigentlich hätte und aber dass ihr so durch diesen Sohn so weggenommen wird. Und auch da hatte ich dann das Gefühl, ja, es braucht, ja, auch da braucht es irgendwie so einen Hoffnungsschimmer, weil das ist ja einfach schon wirklich auch wieder jetzt sehr dark, dass da diese erwachsene Frau von ihrem eigenen Sohn misshandelt wird. Es ist aber dann tatsächlich am Ende ja dann doch nicht ganz so einfach und es bahnt sich ja auch so ein bisschen an. Dann gibt es diese Szene, wo sie ein blaues Auge hat, wo die das zum ersten Mal so ein bisschen erahnen, was ist denn eigentlich bei Inge los? Dann gibt es tatsächlich ja die Szene, wo sie Frank anruft, weil er Sanitäter ist, weil sie nicht weiß, was sie machen soll und die Nachbarn sollen das nicht mitkriegen. Und dann ist sie ja auch eigentlich am Ende so, Mist, jetzt ist ja dann irgendwie, ist die Nase doch nicht gebrochen, beziehungsweise geschlossener Bruch und da kann man eh nichts machen. Und wie kriege ich denn jetzt ihn wieder aus dieser Geschichte raus? Weil ich war ja so in Panik und er soll das ja aber nicht wissen und die aus der Gruppe sollen das auch nicht wissen. Und dann gibt es ja eben dann doch diesen, ja, wie du es, diesen Moment, wo dann alle helfen. Aber ich weiß nicht, ob du es war so ein bisschen versteckt, dass sie ja später ja dann doch auch nochmal wieder einen Schlüssel nachmachen lässt und dass sie dann ja doch sich mit dieser Entscheidung jetzt, spoilere ich jetzt mal kurz, diesen Sohn kurzzeitig aus dem Haus dann vertrieben zu haben. Naja, aber er ist doch mein Sohn und kann ich das denn machen und bin ich dann eine schlechte Mutter und so weiter. Also es ist, ja, es wird halt getaumelt hin und her. Ja. Wie soll ich sagen? Also dann ist mal was Gutes, dann wird geholfen, dann ist aber doch wieder, ich weiß es nicht, kann ich denn und ja.
Aber das macht's gerade auch aus, finde ich. Also ich mag es immer, manchmal mag ich auch, wenn ich so Bücher habe, wo alles abgeschlossen ist, so Deckel drauf, Mensch, so ist das also ausgegangen. Aber ich finde gerade dieses Taumeln und das ist ja auch ein bisschen, also man muss, glaube ich, dann auch selber seinen eigenen Glauben in diese Figuren entwickeln. Und das habe ich auch selten bei Büchern so intensiv, aber ich habe tatsächlich danach schon drüber nachgedacht, wie geht's denn mit der einen oder dem anderen weiter. Und sind mir in kurzer Zeit schon auch sehr ins Herz gewachsen. Also auch gerade Frank zum Beispiel, der, wo ich irgendwie ganz gut andocken konnte, weil ich auch mal so Unsicherheitsphasen hatte, Teenagerzeit allerdings mehr so, Gott, keiner liebt mich, war damals eigentlich schon irgendwie nicht so, aber kam mir irgendwie so vor. Deswegen war mir so sympathisch und die Stelle, wo er ihr Hilfe anbietet, da sagt er so einen schönen Satz, ich kriege ihn jetzt gerade nicht hin, aber ich glaube, es war sowas in der Richtung wie, du musst nicht so tun, als würden wir nicht sehen, was da los ist oder sowas und du kannst, also er bietet auf eine Weise Hilfe an, die ich dann so, und so ging es mir da mit einigen, dass ich dann dachte und ich fand Luisa auch sehr spannend, weil das kommt im Buch dann nach und nach auch durch. Deswegen würde ich noch mal gerne Frage über sie stellen. So dieses Geschwisterverhältnis, ist ja auch sehr interessant. Also ich habe auch einen Bruder, der ist älter. Wir sind inzwischen die dicksten Freunde. Ich bin der Taufpate seiner Tochter. Ich war Trauzeuge und alles. Wir sind wirklich gut befreundet. Aber es gab auch mal einen Abend als junge Männer, wo wir uns beinahe aufs Maul gehauen hätten. Und wir haben jahrelang ganz komische, ganz komische auch Eifersuchtsdinge gehabt. Ich war in seiner Clique drin. Das fand er nicht so geil. Vor allen Dingen, wenn man dann mit seinem besten Kumpel mehr unterwegs war als umgekehrt und so weiter und so fort. Und es war halt sehr schwierig. Und bei Luisa und Hannah kommt dann durch, war es auch nicht so leicht. Gerade auch, weil das natürlich schon, alle fragen sie halt auch immer nur, was macht dann deine Schwester und so weiter und so fort. Wie war das für dich, das zu schreiben so? Wie würdest du diese Geschwisterdynamik begreifen, die ja, was ja doppelt unfair ist, die sich Luisa ja eigentlich gar nicht mehr erlauben dürfte, weil ihre Schwester ist ja nicht mehr da und eigentlich muss sie sich ja nur Sorgen machen. Also das finde ich auch sehr, sehr explosiv. Da steckt auch sehr viel, glaube ich, unterdrückte Wut drin, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, sie ist auch wütend. Es gibt ja auch diese eine Stelle, an der sie dann so ein bisschen durchscheinen lässt, dass irgendwie so der erste Gedanke, als die Schwester oder als so rauskam, die Schwester ist weg, war so, ja, das jetzt auch noch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass sie doch irgendwie so ein leicht schlechtes Gewissen hat, was sie eben auch davon abhält, dieses Studium weiterzuführen. Ja, also auch das ist einfach irgendwie so wahnsinnig ambivalent, weil, also sind ja schon irgendwie so Dynamiken zwischen Kindern und ihren Eltern interessant, aber dieses Geschwisterverhältnis finde ich immer nochmal so special interessant, weil da doch immer auch noch so eine leichte Konkurrenz irgendwie mitschwingt, auch wenn man die nicht wahrhaben will. Und gerade dann eben in dieser Konstellation, wo dann die Schwester diese Schöne ist, die, da ist ja nicht nur ein Konkurrenzverhältnis mit zu den eigenen Eltern sozusagen, sondern auch hier zu allen im Dorf, zu allen in der Schule. Das muss man sich mal ja vorstellen, auch wenn Luisa ist ja eine relativ, ich glaube, sie hätte so eine kleine Aktivistin werden können, wenn sie noch länger an der Uni geblieben wäre. Das ist ja so, sagt sie auch so ein bisschen immer, dass sie sich so für Politik interessiert und die Schwester ja gar nicht, zumindest aus ihrer Perspektive nicht. Und dann weiß sie natürlich auch auf irgendeine Art, dass das Quatsch ist und sie will, glaube ich, auch auf diese Schöne nicht eifersüchtig sein, aber kann es dann auch doch nicht so ganz unterdrücken. Dann kommt ja noch dazu, dass die Schwester immer so sehr sensibel war, so wie Luisa das beschreibt, und dass sie den Eindruck hatte, naja, es war immer irgendwie nur so Platz für die Gefühle von der Schwester, von Hannah, und für ihre irgendwie nicht, weil Hannas Gefühle sich immer so durch den ganzen Raum ausgebreitet haben und sie hat doch mal so viel geweint. Und ja, ich glaube, das macht einfach auch viel mit dieser Suche und warum auch Luisa diese Suche so antreibt einerseits und gleichzeitig aber auch ja irgendwie so genervt ist, dass sie das jetzt tun muss. Also es ist so beides gleichzeitig.
Es gibt ja dann auch den Moment, wo ihr dann mal so der, mein Vater würde sagen, der Arsch platzt und sie dann so einmal, als sie unterwegs sind, sagt, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Und das ist ja auch eine sehr treffende Szene. Ja, wir haben unsere Dreiviertelstunde Interviewzeit schon fast voll. Was mich noch als letzte Frage interessieren würde, weil mir das auch aufgefallen war, als ich nochmal in deine Biografie geschaut habe, dass du, also dein literarisches Debüt ist jetzt noch gar nicht so lange her und dann kam knapp ein Jahr später schon Taumeln. Das ist eine ganz schön hohe Schlagzahl. Da hattest du noch was auf Tasche oder ging das so schnell? Oder warum dachtest du, weil auch Agenten und Agentinnen würden ja eher sagen, so 2 Jahre ist ein guter Rhythmus. Also wie kam das?
Mein Agent hat gesagt, hau ruhig raus.
Ach, okay, auch nicht schlecht.
Ich war nämlich tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ja, kann ich da jetzt schon wieder ein Buch schreiben? Ja, klar. ja, es war so, diese Idee ist schon auch noch während ich am Debütroman geschrieben habe, schon so ein bisschen durch meinen Kopf gegeistert. Und irgendwie habe ich dann einfach den ersten Roman abgegeben und dann habe ich so nahtlos direkt weitergeschrieben. Ich glaube, das kann ich jetzt nicht so durchziehen in der Taktung. Ich find's aber so, und jetzt sage ich das hier, endlich wird mir mehr die Bühne gegeben, um das mal zu sagen. Ich hasse das, wenn Leute immer dazu schreiben in ihre Danksagung oder sonst wo, ich habe ja 10 Jahre an dem Roman geschrieben. Ja, also dann, Bro, hast du entweder wahnsinnig reiche Eltern oder hast bei Wer wird Millionär gewonnen oder du machst doch dann eh noch ganz viele andere Sachen nebenbei. Und du schreibst ja nicht permanent, so wie ich es jetzt gemacht habe, wirklich jeden Tag. Also manchmal muss man auch kurz Pause machen, aber eigentlich bin ich da dann schon wirklich sehr drin vergraben. Es ist einfach ein anderes Schreiben, ob man sich jetzt wirklich intensiv über Monate oder ein Jahr in sowas reingräbt oder ob man halt über so einen langen Zeitraum schreibt und eben noch andere Projekte hat. Aber es nervt mich so ein bisschen, weil das in diese Kerbe schlägt von, ach ja, der Schriftsteller lebt ja nur von Worten und Sprache und Luft und Liebe und ist irgendwie wie Colin Firth in diesem tatsächlich Liebe, sitzt da in irgendwie so einem, weiß ich nicht was, Landhaus und verliebt sich noch in die Hausangestellte. Das ärgert mich irgendwie so, weil ich denke, das vermittelt so ein falsches Bild, als ob man sich einfach mal so easy locker, ich würde auch gern 10 Jahre an einem Roman schreiben. Das wäre auch, fände ich auch chillig, aber so geht's ja eigentlich nicht.
Und das am besten dann auch, ich glaube, was war Spanien oder Portugal, wo er dann so auf einer Terrasse sitzt, ja. Und so. Und wir waren in meinem Studium, als ich kreatives Schreiben studiert habe, haben wir manchmal so Exkursionen gemacht und dann waren wir einmal beim damaligen Cheflektor vom Luchterhand Verlag. Mhm. Und man hatte ja selbst auch, ich hatte so ein verklärtes Bild vom Schriftsteller sein und hatte dummerweise in den ersten Jahren, wo ich geschrieben habe, hat es mir halt Spaß gemacht. Irgendwann wurde es dann halt ein Kämpfen, weil dann glaube ich, ich habe auch den Fehler gemacht, zu viel gelesen, die Ansprüche sind viel zu hoch und so weiter und so fort. Aber der Typ hat damals gesagt, man denkt immer, das ist so ein schillerndes Leben, aber als Schriftsteller verbringt man zuallererst auch viel Zeit auf harten Stühlen mit sich selbst.
Ja.
Und das fand ich so, ja, ist so ein bisschen so ein Punkt.
Ja, ich musste gerade an den schönen Satz denken, der ist steht in meinem Lieblingsbuch.
Das wäre?
Ein bisschen peinlich. Das Hotel New Hampshire von John Irving.
Warum peinlich?
Ja, ist jetzt, ich weiß nicht.
Weil alle Irving gut finden, oder?
Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen too mainstream, I don't know. Ich kann jetzt gar kein cooles, edgy Buch, wo du jetzt gesagt hättest, das kenne ich gar nicht. Und dann sage ich, ja, das hat so 1500 Seiten. Das kennt auch kaum jemand. Ich habe das auch original auf Portugiesisch gelesen. Naja, auf jeden Fall steht da eben der Satz, als Schriftsteller musst du allein sein, ob du nun allein lebst oder nicht. Und ja, wie du es sagst, am Ende hockt man halt sehr viel in einer schlechten Körperhaltung mit Nackenschmerzen vor seinem Laptop und so schillernd ist es dann eben nicht.
Definitiv.
Aber trotzdem schön.
Definitiv. Ist im Magazin machen genauso. Wir haben gerade wieder die Phase, drittes Printmagazin wird Fuß wird gemacht. Da sitzt man dann auch immer so über den Bildschirm geschlupft und wühlt in Texten rum. Wie sieht denn in solchen Phasen eigentlich deine Schreibdynamik aus? Also bist du dann wirklich so voll drin und hast feste Zeiten oder bist manisch viel am Rechner? Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, schon. Also feste Zeiten nicht. Also ich stress mich dann da schon, gerade auch wenn es dann irgendwie auf den Abgabetermin zugeht, natürlich ein bisschen rein. Da muss man dann, wie du es jetzt auch gerade beschrieben, wenn es dann zu so einem Kämpfen wird und man das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt hier unbedingt aber was produzieren, das ist dann leider ja meistens eher so ein, das hemmt dann auch. Also man muss ja irgendwie so ein bisschen den richtigen Weg finden zwischen, okay, ich muss mich jetzt aber wirklich hinsetzen und wenn ich merke, es geht aber jetzt heute einfach nicht, dann auch mal zu sagen, naja, ich mache jetzt vielleicht auch heute nichts. Ich bin aber auch, also ich bin schlecht darin, auch Pause zu machen. Tatsächlich bin ich aber eine Langschläferin. Also ich schreibe dann schon auch eher so in die Nacht rein und bin dann schon auch ein sehr doller Einsiedlerkrebs, weil ich mich dann auch für den Abend nicht verabreden will. Weil wenn ich weiß, ich muss um 19 Uhr irgendwo sein mit irgendwem, dann kriege ich irgendwie so ein, dann kriege ich nicht richtig was geschrieben. Ich muss so eine lange Strecke an Zeit vor mir haben, die in die Nacht hineinfließt und die darf nicht gefüllt sein mit Verabredungen.
Man darf aber, finde ich, bei solchen Prozessen, da schreibt natürlich jeder anders. Ich habe das jetzt nicht so bei Romanen, aber ich muss manchmal so, ich schreibe viel über Filme und mache manchmal so Booklets zu so Veröffentlichungen. Und dann musste ich mal so 32.000 Zeichen über Reservoir Dogs von Quentin Tarantino schreiben und habe so lange mich vor der Deadline gedrückt, dass ich es wirklich in der Nacht vorher habe dann sogar noch Tagesschau geguckt und dann noch eine Serie. Also ich saß dann um 8:45 da und wusste, das Ding muss morgen so wirklich letzte Deadline. Und dann ist es dummerweise aber aufgegangen. Es wurde recht spät, aber ich glaube, wenn man dann so Tage hat, wo man nichts macht und wo man halt so einen Roman in sich reifen hat, ist auch nicht zu unterschätzen, wie viel dann im Kopf passiert, glaube ich so. Dass man da halt irgendwie, dass man es dann nur so ein bisschen zurecht rückt. Was mir gerade noch eingefallen ist, das fand ich sehr schön, als ich noch mal so ein bisschen in deine Biografie reingelesen habe und auch in die Bücher, und ich habe einen Podcast gehört und dann erfahren, dass das Buch steht, dass meine Liste in deinem ersten Roman vorne ein Taylor Swift Zitat ist. Und ich fand die Erklärung sehr schön. Du wolltest, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht, dass der jetzt wieder so Stephen King, der dann wieder ein Springsteen rausholt oder sowas, oder dann ein Sartre-Zitat, ein Diebes aus den verständlichen Teilen seines Werkes. Denkst du manchmal so ein bisschen, weil mir fällt es auch an einer anderen Stelle auf, nämlich bei deiner Autorinnenbiografie, bei deinem Verlag, nervt dich manchmal so das Klischeebild von Autorin sein, dass du da so ein bisschen mitspielst, oder denkst du manchmal einfach auch, Gott, Leute, nimm doch mal einen Stock aus dem Arsch und ich mach das jetzt einfach so ein bisschen lockerer?
Ja, beides so ein bisschen. Also es nervt mich dann schon manchmal, dass ich nicht diesen klassischen kreatives Schreiben, diese kreatives Schreiben Vita habe sozusagen und dementsprechend auch nicht die Kontakte. Und ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass mir das an der einen oder anderen Stelle vielleicht Wege versperrt. Und ich mag das dann nicht so richtig in diese, ich nenne das immer so, ich möchte keine Internetautorin sein. Und andererseits nervt es mich dann auch wieder, dass ich denke, ja, meine Güte, aber es gibt ja auch Gründe dafür. Also meine Eltern sind zum Beispiel beide keine Akademiker. Ich wusste nicht, dass dieser Studiengang existiert. Ich will mich jetzt nicht unprivilegierter darstellen, als ich bin, aber ich wusste das einfach nicht. Sowas hat einfach nicht stattgefunden in meinem Kosmos. Ich habe, es gab ja damals diese, als mein Abi gemacht hat, diese Broschüre vom Arbeitsamt, Agentur für Arbeit, wo irgendwie so alle Berufe und alle Studiengänge drin standen. Und da habe ich mir halt was draus ausgesucht. Und ich glaube, ich hätte nicht mal gewusst, was kreatives Schreiben, wenn ich meinem Vater gesagt hätte, ich will kreatives Schreiben studieren. Da war ja schon soziale Arbeit ein Problem. Deswegen musste ich ja dann noch BWL dazu studieren, was der absolute Horror war. Ich will mich nicht beklagen. Ich bin hier, aber ja, manchmal denke ich mir schon, wie du es gerade gesagt hast, nehmt doch bitte den Stock aus dem Arsch. Wär schon gut.
Das denke ich auch sehr häufig. Ich habe es damals auch ergoogelt, in der Nacht, wo mir dann einfiel, dass ich ja, wenn ich Journalismus nicht studieren kann, ich aber schon gekündigt habe, während ich noch Abendgymnasiast war und gearbeitet habe. Und dann bin ich von so einem Tag, wo man morgens 7 aus dem Haus und abends 10:30 wiedergekommen ist, was so 3 Jahre ging, dann in so ein Kreativschreibenstudium in Hildesheim, wo ich mir den Stundenplan wahnsinnig vollgepackt habe für StudentInnenverhältnisse. Und dann trotzdem nie vor 12 Uhr morgens aus dem Haus musste. Und ich hatte da die ersten Jahre so eine Phase, das war, glaube ich, schon dicht an, also zur Depression will ich es nicht machen, aber ich war ganz plötzlich, ich kam damit nicht klar. Ich kam nicht mit diesem Maß an Selbstorganisationen, da ging es vielleicht schon los, aber ich war das nicht gewohnt. Und ich fand das ganz, ganz seltsam und habe mich ganz häufig gefragt, so, das sind eure Sorgen? Und bei mir in der Family war es genauso. Meine Großeltern haben mit ihrer Tochter, also meiner Mutter, ein 1/2 Jahr nicht mehr gesprochen, weil die das total supportet hat, dass ich jetzt noch Student werde, obwohl ich halt einen Job hatte, wo mir mein Chef gesagt hat, Herr Koch, Sie könnten bei uns alt werden. Und ich nur gedacht habe, da habe ich Angst. Und dann sagte mein Großvater nämlich auch, wie heißt das nochmal? Kreatives Schreiben, Kulturjournalismus. Und das kann man studieren? Und dann war Ruhe. Und deswegen glaube ich, aber man muss sagen, der Studiengang hat so ein paar Quereinsteiger wie mich da auch immer reingeholt. Also ich glaube, das war denen auch schon bewusst, dass es nicht immer die Akademiker-Kinder sind. No shaming, aber ja, ich fühle da einiges von dem, was du gesagt hast.
Ja, wir haben ja hier kurz bevor die Tonaufnahme losging ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Und was mich neben diesem, ich habe 10 Jahre an meinem Roman geschrieben, Ding halt auch aufregt, ist immer diese Überhöhung von Talent. Also es hat einfach so viel mit Zufällen und trifft man die richtigen Leute und Privilegien und Herkunft und keine Ahnung was zu tun. Also wir werden so viele Geschichten von Leuten nicht hören, die aber Talent hätten, die einfach nicht die Chance dazu bekommen. Deswegen, das nervt mich dann auch immer, dieses Wort Talent ist so, ja, natürlich braucht man ein gewisses Talent, aber am Ende des Tages, ob man die Chance bekommt, ein Buch zu schreiben. Ich habe mal gehört, dass 50% der Deutschen gerne ein Buch schreiben würden. Ob die jetzt alle auch wirklich Talent haben, weiß ich nicht. Aber ja, es hängt einfach von so wahnsinnig vielen Faktoren ab.
Definitiv. Aber das jetzt noch zuletzt gefragt, weil die Frage habe ich mich nämlich durchaus gestellt. Du hast ja schon gerade gesagt, du hast Pädagogik, also Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert. Und ich zitiere mal kurz aus deiner Autorinnenbiografie, weil ich die wirklich ganz witzig finde. 1991 in Menden geboren und im Ruhrgebiet aufgewachsen, hat Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Marburg und Hamburg studiert. Im Alter von 11 Jahren gewann sie mit einem Mausbild den Malwettbewerb des örtlichen Optikers. Der Preis war ein Buch. Und im nächsten Satz steht dann schon, dass du Spiegel-Bestseller-Autorin bist. Eine sehr schöne Pointe. Wo ich mir die Frage stellte, geil, aber wo war dann die Stelle, wo das Schreiben in dein Leben kam? Weil diesen Weg zu gehen, finde ich auch immer so diese Anmaßung, Dinge auf einem Papier zu schreiben und das irgendwie cool zu finden. Weiß ich nicht, kam bei mir, ich habe Stephen King gelesen und wollte das auch und habe meine erste Horrorgeschichte geschrieben mit 12. Aber wie ist das bei dir passiert?
Ja, ich habe auch schon immer so als Kind dann so kleine Bücher für meine Eltern gemacht. Also so Papier und dann mit dem Locher 2 Löcher rein und dann mit einem Band zusammengebunden und dann irgendwie auch noch illustriert. Also das war schon immer so ein bisschen da, aber wie gesagt, ich hatte einfach, also ich wusste natürlich auch als Kind und auch als Jugendliche, dass es AutorInnen gibt, also dass irgendjemand das schreiben muss, aber ich dachte nicht, das war einfach kein Weg, der irgendwie in meinem Kopf für mich existiert hätte. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwie auch mal gesagt habe, ich habe immer in jedes Freundebuch geschrieben, dass ich Reporterin werden will. Wahrscheinlich so ein bisschen Carla Kolumna inspired.
Shoutout.
Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, aber auch da, das war dann so, es gibt ja, klar, es gibt so ein paar Journalistenschulen, aber es gibt ja auch nochmal so Wege drumherum. Und irgendwie ist das dann einfach so, dass ich dachte, ach so, ja, nee, dann geht das ja wohl irgendwie auch nicht. Also, weil ich einfach nicht, und ich habe dann auch so erst später auch an der Uni dann Leute getroffen. Also ich habe dann erst das duale Studium gemacht mit dem BWL-Anteil, was schrecklich war. Dann habe ich mich aber dann nochmal so halb durchgesetzt und dann eben noch Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiert. Und da ist mir das dann auch mal so richtig aufgefallen, wenn dann Leute gesagt haben, ich hatte so einen Moment, wo ich ein Buch aus der Bücherei ausgeliehen habe zum Thema Erwachsenenbildung. Und dann hat eine Kommilitonin von mir gesagt, ja, der Typ, der das Buch geschrieben hat, ist ein Freund von meinem Vater. Und auch da hatte ich wieder so einen Moment, dass ich da, irgendwie habe ich, wenn da so ein Autorenname auf dem Buch steht, ist das für mich, war das für mich früher immer wie so ein Geist. Ich habe nicht geglaubt, dass der irgendwie existieren könnte oder dass geschweige denn irgendwie mit dem Vater von jemandem, den ich kenne, befreundet ist. Also für mich irgendwie völlig abwegig. Und ja, es war ja dann tatsächlich diese Meme-Seite, die das eröffnet hat, weil Marius und ich, also der jetzt auch die Seite immer noch macht, My Best Friend, da haben wir dann eben diese Charaktere erfunden und dann kamen ja tatsächlich auch Literaturagenturen auf uns zu und so weiter und dann habe ich meine Lektorin, die jetzt immer noch meine Lektorin ist, kennengelernt und dann ist die in einen anderen Verlag gegangen und dann hat sie 4 Seiten von meiner Idee gelesen, vom Debütroman und hat gesagt, wir machen das jetzt. Und ja, was ist das, wenn es diesen Account nicht gegeben hätte, wenn ich diese Lektorin nicht getroffen hätte, wenn die nicht gesagt hätte, hey, ich möchte noch, dass du weiterschreibst, dann würde ich das halt nicht tun. Was war nochmal die Frage?
Wie das Schreiben in dein Leben kam. Aber ja, das hat sich jetzt gerade schon, das hast du doch, auch mit beantwortet.
Sehr gut. Irgendwie bin ich gerade wieder so kurz zum Mausbild beim Optiker zurückgerutscht und dachte, ich hätte dazu noch irgendwas sagen sollen. Aber nee, dann war ich ja richtig.
Das Bild hätte ich natürlich auch gerne gesehen, aber...
Ich glaube, das ist beim Optiker verblieben.
Ah, okay.
Das hing dann da auch im Schaufenster.
Das natürlich auch.
Das ist der einzige Preis, den ich jemals gewonnen habe.
First Minutes of Fame. Aber du kriegst diese Woche noch einen anderen, oder habe ich das falsch gelesen?
Da bin ich nur nominiert und ich glaube, den kriege ich nicht.
Ach so. Verdammt, das las ich in deinem Terminplan schon fast so, als wäre die Sache safe. Also die Formulierung der Veranstaltung so ein bisschen.
Also ich meine, ich bin jetzt auch immer relativ bescheiden, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die anderen Mitnominierten anschaue. Also ich glaube da, naja, schauen wir mal, was wird. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Aber schauen wir mal, was wird.
Was wird? Immer ein schönes Schlusswort. Ja, dann freue ich mich sehr, Sina, dass du Zeit hattest, heute so ausführlich über deinen Roman zu reden mit mir. Und ich wünsche dir sämtliche Spiegel-Bestseller-Listen an den Hals, weil ich fand wirklich, es war ein sehr intensives, sehr schönes Buch. Und gerade mit dem, was ich jetzt auch von deiner Schreibgeschichte gehört habe, freut mich auch sehr, dass du vom Meme-Feld und vom sehr pointierten satirischen Schreiben auch ins emotionale Fach sehr stark gewechselt bist.
Danke dir.
Danke fürs Kommen und tschüss.
Tschüss.
Und damit bin ich am Ende der heutigen Folge. Mein Name ist Daniel Koch. Zu Gast beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin war heute Sina Scherzand und wir haben über ihren neuen Roman Taumeln gesprochen, der gerade bei Park Ullstein erschienen ist. Tja, und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Buch.